Heute bei «Apropos» ein Übergriff an einer Theaterschule. An der bekannten Accademia Teatro Dimitri im Tessiner Dorf Verscho soll sich ein Schüler gegenüber einer Schülerin übergriffig verhalten haben. An einer Schule, die Physical Theatre lehrt, also eine Kunstform, die auch von Körperlichkeit, von Berührungen und Nähe lebt, löst das eine Diskussion aus über Grenzen. Und über die Verantwortung von einer Institution, die junge, ehrgeizige Kunstschaffende für mehrere Jahre zusammen leben und lehren. Zu diesem Vorfall recherchiert haben Simon Rau vom Tamedia Recherchedesk und Andreas Dobler vom Ressort Kultur. Heute sind sie beide Gast im täglichen Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuler. Hallo Simon, hallo Andreas.
Hoi Mirja.
Hoi Mirja.
Well, hello, this is David Dimitri. I'm David Dimitri. I'm the son of Clown Dimitri. I'm here in the little village of Verscho in Switzerland. In the
Simon, Andreas, die Geschichte, die wir heute darüber reden, die findet ja statt im Tessiner Dorf Verscho in der Accademia Teatro Dimitri.
The Dimitri Cultural Center here in Verscho. It's a unique place. Many people might have visited before.
Was ist das für ein Ort?
Das ist ein kleines Dorf am Eingang zum Cento Valley. Recht überschaubar. Also bei der letzten Zählung hat das nicht mehr als 1000 Einwohner innen gehabt. Und wenn man in diesem Dorf ist, dann sieht man, dass die Schule relativ eine wichtige, prominente Rolle spielt. Denn schon beim Ortseingang hat es ein Schild, wo der Name steht.
Natürlich, man kann ja nicht nur mit den Worten zum Lachen bringen. Es braucht irgendwie die Mimik.
Gegründet wurde ist die Schule von Clown Dimitri, die wahrscheinlich noch die meisten kennen. 1936 geboren, 2016, also vor etwa 7 Jahren gestorben. Ein äußerst beliebter Clown, der auch als bildender Künstler tätig war. Und er hat 1971 ein Theater zuerst gegründet und dann 4 Jahre später die Theaterschule, wo wir heute darüber reden. Dimitri wird auch noch so viele kennen, wie er bis wirklich ganz am Schluss bis er noch auftreten, zusammen mit seiner Familie, weil viele von seinen Kindern sind auch im Zirkus- und Theaterumfeld tätig.
Warum denn gerade in Verscho, also in dem 1000-Seelendorf, wie du am Anfang gesagt hast?
Ja, zum Tessin hatte Dimitri eigentlich immer schon eine sehr enge Verbindung gehabt. Er ist in Ascona auf die Welt gekommen und dort auch aufgewachsen. Und in den 60er Jahren hat er sich dann zusammen mit seiner Frau ein Haus gekauft in Bornione im Cento Valley. Das ist 12 Kilometer entfernt von Verscho. Sie haben dort 5 Kinder grossgezogen und so war es naheliegend, dass sie auch ihr Theater und später die Schule ganz in der Nähe gegründet haben, eben in Verscho.
Was wird denn dort an dieser Schule von Dimitri gegründet unterrichtet?
Buonasera da Tournai. Qui si punta sul fisico, ma ad arte. L'Accademia Dimitri, con la sua tradizione di physical theater, si racconta stasera attraverso le storie dei suoi studenti.
Das, was man physical theater nennt, das ist ein Theater, wo der körperliche Ausdruck zentral ist. Also nicht die Sprache, sondern wirklich der Körper, der ganze Körper. Als Ausdrucksmittel.
Qua posso trovare altri modi di arrivare a trasmettere delle storie che fanno cambiare qualcuno, che toccano delle storie che fanno questo mondo un po' come molto idealistico, però appunto un posto migliore.
Die Studierenden von Verscho werden sehr umfassend ausgebildet, im Tanz, Rhythmuslektionen gibt es dort auch. Aber auch das, was Kontaktimprovisation genannt wird, das ist eine Theaterform, wo man versucht, immer so eine Körperstelle aneinander zu heben. Also zum Beispiel fängt man an, Rücken an Rücken. Und dann wird das natürlich durch weitere Bewegungen plötzlich sehr körperlich, dass man eigentlich ineinander fast schon verschlungen dann weiter Bewegungsformen ausprobiert.
Das wird also dort unterrichtet. Und wer dort studiert, wie sieht dem oder der ihren Alltag aus?
Ja, die Studierenden sind all zwischen 18 und 26, kommen von überall aus Europa in das kleine Dorf im Tessin und sie leben und wohnen auch dort. Also sie studieren nicht nur dort, sie leben auch dort in Häusern und Wohnungen ganz in der Nähe von der Schule. Es ist nicht so, dass sie das irgendwie müssten, aber niemand macht es anders. Also alle wohnen in dem Dorf und durch die Nähe zu der Schule können sie auch ganz intensiv in das Theaterleben und in das Studium eintauchen. Und für das Studium ist das sehr ein grosser Vorteil. Es bedeutet aber gleichzeitig auch, dass sie sich auch außerhalb vom eigentlichen Unterricht sehr nah sind, räumlich, emotional. Sie verbringen sehr viel zusammen außerhalb der Schule. Also die Türen der Häuser stehen offen und man geht so ein und aus. Und sie essen zusammen, verbringen die Übung zusammen, das Wochenende. So.
Du hast gesagt, Simon, das Umfeld, das macht die Schule gerade für viele sehr attraktiv. In diesem Umfeld soll aber jetzt auch etwas vorgefallen sein, wo die Schule selber heute als einen gravierenden Übergriff bezeichnet. Was ist passiert?
Ja, was man muss vorausschicken, und das ist recht wichtig, ist, dass niemand außer diesen zwei Involvierten kann sagen, was in dieser Nacht im März 2021 wirklich passiert ist. Sonst war niemand dabei gewesen. Also wir JournalistInnen schon gar nicht. Wir können einfach das beschreiben, was wir gehört haben, was sie sollen ihren Freundinnen und Freunden und auch der Schule später dann erzählt haben. Die Informationen, die wir haben, stammen aus Gesprächen, die wir geführt haben mit mehr als 10 Personen, die zu dieser Zeit an der Schule waren und die Wochen und Monate nach dem Vorfall miterlebt haben. Die zwei Hauptbetroffenen, die haben auf unsere Anfrage hin nicht Stellung nehmen.
Wie habt ihr denn den Übergriff beschrieben bekommen?
Ja, uns hat man ihn so beschrieben, dass in einer Nacht im März 2021 ein Student soll in ein Haus reingegangen sein, wo seine Mitstudentin gelebt hat, dann weiter ins Schlafzimmer und dann in ihr Bett. Dort hebt er sie fest und drückt sie gegen die Wand. So erzählt sie es später ihren Freundinnen, einer Lehrerin und auch der Schulleitung. Und der Student bestätigt offenbar ebenfalls seinem Umfeld gegenüber, dass er bei ihr gewesen sei. Und im Schlafzimmer. Er sagt aber, er sei wieder gegangen, als er gemerkt hat, dass sie nicht will. Diese Version bestätigt auch die Schule in ihrer Stellungnahme an uns. Und dort, wo die beiden Versionen sich unterscheiden, nämlich im Bett, sagt die Schule nichts.
Was das Ereignis für Folgen hat, über das reden wir nachher gerade. Aber zuerst noch die Frage an euch. Ihr habt euch intensiv mit dem Vorfall beschäftigt. Warum eigentlich?
Ja, uns hat eigentlich in erster Linie interessiert, wie die Schule auf diesen Vorfall reagiert hat. Also weniger, was er gemacht haben soll, sondern wie die Schule nachher damit umgegangen ist. Sie ist ja doch sehr berühmt und für angehende Künstlerinnen und Künstler eine begehrte Ausbildungsstätte.
Erzählt denn die Studentin nach dem Übergriff durch ihren Mitstudent irgendjemandem davon?
Ja, sie informiert eine Lehrerin. Gemäss einer Version, die unter den ehemaligen Studierenden kursiert, soll die Lehrerin der Studentin gesagt haben, sie sei halt eine kleine Sonne und muss auch zukünftig mit solchem Verhalten von Männern rechnen. Und dann gibt es aber noch eine andere Version. Und gemäss der hat die Lehrerin die Studentin gefragt, ob sie denn den Fall, also den Übergriff der Direktion von der Schule, sollte melden. Und die Studentin, so heisst es, hat das nicht wollen.
Mhm. Es gibt aber etwas, wo die beiden Versionen gemeinsam haben.
Ja, das ist wichtig. In beiden Versionen unternimmt die Lehrerin nichts nach dem Gespräch mit der Studentin.
Was hätte denn die Lehrerin in so einer Situation sollen oder vielleicht sogar müssen machen?
Wir haben die Richterin und renommierte Governance-Expertin Monika Roth genau das gefragt. Gemäss ihr hat die Schule nach der ersten Meldung von der Studentin, also nach dem ersten Gespräch, wo sie von dem Übergriff erzählt hat, eine Untersuchung eingeleitet, und zwar sofort. Sie hätten den Studenten zu Rede stellen müssen. Sie hätten ihn mit den Vorwürfen konfrontieren müssen und dann ihn allenfalls auch disziplinarisch sanktionieren. Denn nach all dem, was die Lehrerin in dem Moment schon weiss, könnten ja auch andere Frauen von seinem Fehlverhalten betroffen sein. Er könnte das Fehlverhalten auch wiederholen. Und tatsächlich ist es in dem Fall auch so gewesen.
Was heisst das?
Es soll auch in anderen Zusammenhängen zu Grenzüberschreitungen gekommen sein, durch den Studenten, haben wir gehört. Sprich, der Student soll in einer Übung eine Erektion haben und statt sich dafür zu entschuldigen, hat er weiterhin den Körper Kontakt gesucht. In einem zweiten Fall soll er während der Schauspielszene einen Zungenkuss gemacht haben, ohne das vorher anzukündigen, wie man das eigentlich machen würde. Diese beiden Vorfälle werden dann, nachdem unter den Studierenden über den Übergriff geredet wird, werden auch die ein Thema. Und die Studentinnen suchen sich Hilfe.
Knapp 3 Monate nach dem ursprünglichen Vorfall informieren sie nämlich Tessiner Opferhilfe. Was passiert jetzt?
Ab jetzt finden Gespräche an der Schule statt. Viel Gespräch. Die Schule führt Mediationsgespräche mit der gesamten Klasse durch, wo die beiden, die Studentin und der Student, angehören. Also in der Gruppe werden solche Gespräche geführt. Und zwar immer mit dem Daniele Danato, so nennen wir den Studenten, der den Übergriff soll verübt haben, und der Sarah Sanders, wo dem Übergriff ausgesetzt war. Also sie beide sollen immer dabei sein. Und die Schule fordert dann eine Zeit lang sogar, die beiden sollen in einer Zweiermediation an einem Tisch zusammensitzen und sich sozusagen über den Übergriff unterhalten, also über einen, wie die Schule ja heute sagt, gravierenden Übergriff.
Die betroffene Sarah Sanders, das ist auch ein Name, den ihr ihr gegeben habt im Zuge dieser Recherche. Auch sie ist anonymisiert. Wie nimmt sie wahr, was die Schule als Reaktion auf den Übergriff unternimmt? Beziehungsweise ihre Mitstudentinnen und Mitstudenten?
So wie wir es gehört haben, ist sie offenbar schockiert gewesen, dass sie eine Mediation machen muss, zusammen mit ihrem Mitstudenten, um an dieser Schule zu bleiben. Und ihre Mitstudentinnen und Mitstudenten in der Klasse und auch Studierende von anderen Jahrgängen reagieren gleich. Es versteht eigentlich niemand, dass die Schule das von ihr verlangt oder zumindest zeitweise verlangt. Sie hat sich den Übergriff ja nicht ausgesucht und sollte sich jetzt mit ihm an einen Tisch setzen.
Die Richterin und Governance-Expertin Monika Roth hat das, wo wir sie danach gefragt haben, wie sie das Vorgehen findet, ist sie sehr entschieden gewesen und hat gesagt, dass sie dilettantisch. Es sei zwar möglich, dass nach Abschluss von einer Untersuchung ein Gespräch zwischen einem Verursacher von so einem Übergriff und den Betroffenen es könnte sinnvoll sein, um einen Schlussstrich zu ziehen und einen neuen Anfang zu machen, so ein Gespräch durchzuführen, aber ohne sofortige Untersuchung sei das absolut unangemessen, sagt Monika Roth.
Der Schlussstrich, der wird in dem Fall nicht gezogen. Im Gegenteil, das Ganze weitet sich aus. Plötzlich geht es noch um viel mehr als um den ursprünglichen Vorfall. Was werfen nämlich die Studierenden von der Accademia Teatro Dimitri der Schule vor?
Ja, als Reaktion auf den Übergriff gründet eine Gruppe von Studentinnen ein Frauenkollektiv. Das nennt sich ATD Women Collective. ATD steht für Accademia Teatro Dimitri. Sie veröffentlichen ein Manifest, wo sie den Umgang der Schule mit dem Übergriff kritisieren, vor allem aber ganz generell die fehlende Unterstützung und Beratung bei grenzüberschreitendem Verhalten. Sie schreiben in dem Schreiben, dass mehrere Studentinnen in den letzten 12 Monaten eine klare Überschreitung erlebt haben von ihren psychischen Grenzen, ihren emotionalen Grenzen und auch von ihren körperlichen Grenzen.
Was schlagen Sie denn vor in diesem Manifest?
Ja, das Kollektiv schreibt in ihrem Manifest, dass die körperliche Theaterarbeit, so wie sie eben unterrichtet werde an der Dimitri-Schule, es sehr wahrscheinlich mache, dass Grenzen könnten überschritten werden. Und das begünstige Belästigung und missbräuchliches Verhalten. Und man müsse unbedingt den Studenten gewisse Instrumente mitgeben, dass sie dafür sensibilisiert sind und dann auch wissen, wie sie mit allfälligen Vorfällen umgehen würden. Sie schlagen Workshops vor, wo man alle Studierenden sensibilisiert für die Problematik und die sagen, es sei zentral, dass man ihnen in dieser eben körperlichen Theaterausbildung beibringe, wie man über die Respektierung von Grenzen nachdenke, über das gegenseitige Einverständnis und nur so können sie als Studierende lernen, wie man mit so heiklen Situationen umgeht oder eben sie vielleicht sogar verhindert.
Was sagt denn die Schule zu all diesen Vorwürfen und auch zu dem Manifest?
Die Schule bestätigt, dass es zu einem gravierenden Übergriff gekommen ist. Das ist ihre Formulierung. Es hat eine Untersuchung gegeben, sagt sie. Und die Betroffenen vom Übergriff, sie haben eine finanzielle Entschädigung von der Schule bekommen. Auch sei ihr dann noch Schulgeld zurückerstattet worden. Mit der Unterstützung von Fachleuten haben die Dozierenden Workshops organisiert. Außerdem hat man gestützt auf die Erfahrungen rund um den Vorfall und das, was alles danach passiert ist, zusammen mit der Fachhochschule, wo die Dimitri-Theater-Schule ja dazugehört, Richtlinien für den Schutz von persönlicher Integrität der Studierenden und der Mitarbeiter formuliert, sagt die Schule.
In der Schule wissen ja bald alle irgendwie Bescheid, dass etwas passiert sein soll. Wie kommt das aber am Schluss alles zu euch als Journalist rein?
Wir haben über einen längeren Zeitraum anonyme Briefe aus dem Tessin bekommen. Ob von einer Person oder von mehreren, das wissen wir nicht. Aber in diesen Briefen hat es teils detaillierte Beschreibungen von Vorgängen gegeben. Und das war der Ausgangspunkt für Simon und mich, um die Recherche zu machen. Wir haben Kontakt aufgenommen mit Leuten, die an dieser Schule waren. Und wir haben über einen längeren Zeitraum viel Gespräch geführt, um zu verstehen, was passiert ist. Und dann am Ende haben wir die Schule mit den Ergebnissen unserer Recherche konfrontiert.
Das Ganze spielt ja in dem Umfeld von dieser Theaterschule. Wieso ist es so schwierig, in diesem Milieu mit diesen Vorwürfen von Grenzüberschreitungen umzugehen?
Ja, das Spezielle an dieser Dimitri-Schule ist eben, dass es ein sehr körperliches Theater ist, das dort gelehrt wird. Also es gibt praktisch keine Stunde, keine Übung, die ohne so körperliche Berührungen auskommt. Also wenn es gehört vorher beim Kontakt-Improvisationstanz ist zum Beispiel eben gerade das Ziel, dass man sich berührt und sich auch berühren lässt. Und auch bei der Akrobatik ist Berührung ein zentrales Element. Man muss sich ja dort heben, dass man irgendeine bestimmte Figur kann stehen und nicht umkippt. Und wenn natürlich dann in so einem Umfeld ein Übergriff passiert von einem Student auf eine Studentin, ist es wie doppelt schwierig, weil sie ja dann nachher im Unterricht wieder mühend körperlich zusammen arbeiten. Und das zeigt, dass eben gerade weil das Theater so körperlich ist, ist es extrem wichtig, dass ganz klar geregelt wird und kommuniziert, wo Grenzen liegen. Es muss wie allen Involvierten klar sein, was geht und was nicht geht. Also im Unterricht, aber auch außerhalb vom Unterricht, weil nur weil man körperlich zusammen schafft, ist es nicht so, dass sich die Grenzen soll immer weiter verschieben, dass es dann irgendwann eben dann unangenehm wird für die eine oder die andere Person.
Hat sich denn seit dem Vorfall und seit allem, was im Nachgang von dem passiert ist, etwas verändert in Verschow?
Ehemalige Studierende betonen, dass nach dem Sommer 2021 vieles besser geworden ist. Die Akademie hat sich wirklich ehrlich bemüht, dass die Sachen besser werden und gerade die Diskussion um Nähe und Distanz.
Wie ist es denn für Sarah Sanders und Daniele Donato weitergegangen nach diesen ganzen aufwühlenden Monaten?
Ja, die Schule hat uns geschrieben, dass sie beide die Schule verlassen haben, also nicht abgeschlossen haben. Die Studentin habe im September 2021 aufgehört, wo also das neue Schuljahr dann angefangen hätte. Und was wir nicht von der Schule gehört haben, aber von ehemaligen Studierenden, sie hat für sich keinen anderen Ausweg gesehen, als ihr Studium abzubrechen.
Simon, Andreas, bei dieser Recherche von euch bleiben ja am Schluss alle Personen anonym. Wie sind ihr als Journalistin und als Journalist mit dieser Tatsache umgegangen?
Wir haben dafür Verständnis gehabt, weil alle, die an dieser Schule waren, haben viel durchgemacht und sind nach wie vor dieser Schule verbunden. Und Das sind junge Künstlerinnen und Künstler, unter anderem, die sich erst in diesem Feld jetzt nach Abschluss von ihrer Schule müssen etablieren und es ist de facto unmöglich, sich öffentlich mit ihren Namen zu äußern. Aber für alles, was wir schreiben, haben wir mehrere Quellen.
Warum ist es euch wichtig, über die Geschichte zu berichten? Man könnte ja auch argumentieren, dass das am Ende ja doch ein Einzelfall ist zwischen zwei Personen.
Ja, für uns ist es ein Einzelfall und doch viel mehr als das. Die Dimitri-Schule ist staatlich mitfinanziert und sie ist wirklich renommiert. Die Schule hat einen sehr guten Ruf und junge Menschen, die diese Art von Theater machen wollen, kommen um sie nicht herum. Und darum finden wir es wichtig, über Vorgänge an so einer Institution zu berichten, weil für uns eindeutiges öffentliches Interesse überwiegt.
Und da ist für mich vor allem das Fehlverhalten von der Schule das Zentrale. Also so, wie die Schule gehandelt hat, das darf an so einer Institution nicht passieren, die mit jungen Menschen arbeitet.
Danke vielmals für das Gespräch.
Danke, Miriam.
Danke, Miriam.
Wer noch die ganze Recherche möchte nachlesen zu Verscho, wir verlinken den Text dazu auch noch gerne im Beschreib zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.